Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für einen gesunden Nährboden, um mit Leichtigkeit durchs Leben zu tanzen. Ich bin die Vera, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hood. Ich teile ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie mit dir, halte inspirierende Kochworkshops, gebe Einkaufstipps und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst.
Hallo, so schön, dass du hier bist. Heute wartet wieder eine ganz spannende Interviewfolge auf dich. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Wenn es ums Einsparen von Zucker geht, wird aktuell auch gerne zu Zuckerersatz gegriffen. Ob das wirklich so schlau ist, bespreche ich im Interview mit Christina Schirlinger-Brandmeier. Christina ist Diätologin und arbeitet im klinischen Bereich. Einige ihrer Patientinnen müssen krankheitsbedingt auch Zucker meiden bzw. reduzieren. Christina hat darüber hinaus auch noch den Blog Kitchen Therapies. Sie zeigt sehr frische und köstliche Gerichte, die vor allem eines gemeinsam haben. Sie beinhalten viel Gemüse. Wir sprechen im Interview über die Auswirkungen von einem zu hohen Zuckerkonsum auf unseren Körper. Die Unsicherheit im Umgang mit Zucker, die aktuell herrscht. Ob wir tatsächlich auch Obst und Gemüse meiden sollten. Warum Fruchtzucker überhaupt so im Verruf ist. Welchen Umgang mit Zucker sie für Kinder empfiehlt und warum Süßigkeiten nicht als Belohnung eingesetzt werden sollten. Was der Unterschied zwischen Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen ist. Christina verrät uns auch, welche Zuckervariante sie am liebsten wählt und ob es auch heuer wieder ihren beliebten Yoga Brunch geben wird. Viel Spaß mit dem Interview.
Ja, liebe Christina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, wo man einfach nicht genug Aufklärungsarbeit irgendwie betreiben kann, weil einfach da sehr viel Unsicherheit herrscht und ja, ich denke, es ist für jeden ein spannendes Thema.
Genau, ich glaube auch und ich glaube, dass du da einfach auch viel von deiner Erfahrung und von deinem Wissen auch mitteilen kannst, was dann den Zuhörern wieder einfach, ja, was für die Zuhörer sehr wertvoll ist. Christina, du bist ja studierte Diätologin. Möchtest du uns kurz deinen Tätigkeitsbereich ein bisschen beschreiben und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist?
Ja, sehr gern. Also ich bin eben Diätologin, ich arbeite da 20 Stunden im Krankenhaus, also wirklich im klinischen Bereich eigentlich. Da habe ich ganz viel mit onkologischen, also mit Krebspatienten zum Tor, aber natürlich auch Gewichtsreduktion, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, also wirklich durch die Bank oder auch noch Operationen, dass man einfach schaut, nach einer Darmoperation, was kann ich da daheim essen. Also wirklich eigentlich sehr umfangreich, nicht nur auf das Diätthema bezogen, also auf Abnehmen, sondern wirklich sehr, sehr umfangreich, auch eher medizinisch. Und den Rest bin ich einfach selbstständig tätig. Da ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich einfach eher in den Präventionsbereich gehe, dass man einfach sagt, beim Kochen, man kann kreativ sein, dass Gemüse verwenden einfach Spaß machen kann, dass ich überhaupt gar kein Druck dahinter sei. Also da ist mir wichtig, dass ich wirklich eher den Spaß am Kochen irgendwie umbringen kann und ja, ein bisschen als Ausgleich auch zu dem klinischen Bereich, was ich im Krankenhaus habe. Wieder zurückgekommen bin, ich habe eigentlich schon seit der Volksschule immer voll gern gekocht, also das hat mich immer schon interessiert. Anfangs muss ich sagen, nicht wirklich irgendwie gesunde Ernährung, also das hat mich lange nicht so interessiert. Ich habe dann die HLW in Wels gemacht und da war natürlich auch Ernährung dann ein Thema und irgendwie hat es mich da dann einfach wirklich zum Interessieren angefangen. Einfach der medizinische Hintergrund, Chemie hat mich auch interessiert. Das kommt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sowas sagt. Und ja, dann habe ich einfach geschaut in dem Bereich, was gibt. Und ich wollte einfach was machen, was ich praktisch anwenden kann. Und so bin ich dann einfach zu dem Beruf Diätologie gekommen, weil Ernährungswissenschaften waren mir einfach ein bisschen zu theoretisch. Und da habe ich einfach mal gedacht, ja, das kann ich gut in der Praxis anwenden. Ich habe viel mit Leuten da und deswegen habe ich mich dann für das Studium entschieden und das jetzt eigentlich auch nicht bereut.
Ja, sehr spannend dein Weg. Vielen Dank fürs Teilen. Also da haben wir
ja, ein paar Parallelen, was die Leidenschaft am Kochen so anbelangt. Und es ist auch wieder, wie immer wieder interessant zu erfahren, wie jemand anderer eigentlich da dann den Zugang dazu hat. Und was natürlich auch sehr spannend herauskommt, ist, dass du wirklich beide Seiten täglich irgendwie zu tun hast. Wie du sagst, du hast auf der einen Seite ja wirklich eigentlich schon den Worst Case. Also was ist, wann eben die, ja, alles irgendwie zusammengespielt hat und es wirklich dann letztendlich zu einer Krankheit kommt. Was sich ja auch jeden Tag, kann ich mir vorstellen, auch belastend sein kann, das mit anzusehen. Wobei du einfach dann auch wieder als Hilfestellung da bist. Also das, ich stelle mir es schon auch schwierig vor. Und auf der anderen Seite, du sagst dann, willst eben Menschen unterstützen, dass das eben vermieden wird. Also das ist ja eine total schöne Balance eigentlich, die du da...
Genau. Ich finde auch immer, ich freue mich am meisten, wenn man sagt, das hat mir jetzt wirklich geholfen. Ich kann was umsetzen von dem Gespräch. Es ist natürlich nicht immer so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, wenn man nichts umstellen will, und dann bringt die ganze Beratung eigentlich wenig. Aber ist auch okay. Also es muss man auf jeden Fall dazu bereit sein. Und ist so.
Also das heißt, da gibt es dann auch Härtefälle, wo selbst die
beste
Motivation nicht mehr hilft.
Genau. Aber gut.
Ja, wir wollen ja heute über das große Thema Zucker sprechen. Also wie du auch schon am Anfang gesagt hast, also mir fällt das auch immer wieder auf, dass da einfach nur so viel Unwissenheit beziehungsweise auch Unsicherheit herrscht eigentlich über das Thema. Zum einen natürlich, was macht Zucker eigentlich mit uns? Welche Auswirkungen hat er? Zum anderen aber auch, wo er überall versteckt ist eigentlich. Also das merkt man auch immer wieder in Gesprächen, dass das gar nicht wahrgenommen wird, weil man sagt, nein, und ich esse eh zum Beispiel keine Mehlspeisen oder ich esse eh schon keine Süßigkeiten mehr. Aber wo der Zucker überhaupt nur überall drinnen ist, das nimmt man dann gar nicht wahr, dass der ja auch in so manchen Fertigprodukt oder anderen Lebensmitteln sich versteckt, das verarbeitet ist. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also es ist wirklich viel Unsicherheit und auch eben, wie du sagst, manche Fertigprodukte, die jetzt gar nicht auf den ersten Blick so süß wirken, kann einfach wirklich irrsinnig viel Zucker eigentlich drinnen versteckt sein. Aber ich finde, das ist auch oft ein bisschen die andere Seite, dass das Thema schon so übersensibel behandelt wird teilweise, dass manche schon so übervorsichtiger sind. Zum Beispiel in einem Naturjoghurt steht auch auf der Nährwertangabe einfach drauf, davon Zucker, 4 Gramm. Und das ist aber einfach der ganz natürlich enthaltene Milchzucker und es gibt kein Naturjoghurt, wo 0 Gramm Zucker drinnen sind. Das gibt es einfach nicht. Das ist in der Natur nicht so vorgesehen. Und da ist dann einfach bei manchen so, die sind schon so übersensibel, dass dann sagen, ja, das kann man auch nicht mehr essen, weil da ist auch schon Zucker drin versteckt. Und da ist einfach so ein bisschen, ja, die eine Seite, dass zu wenig Wissen da ist und dann die andere Seite, wo einfach schon fast ein bisschen zu viel Übergenauigkeit da ist, wo man einfach dann ja schon kein Lebensmittel mehr beruhigt essen kann, weil ja, wenn man drauf schaut, findet man wahrscheinlich überall einen kleinen Teil Zucker versteckt, weil einfach die Lebensmittel aus verschiedenen Nährstoffen bestehen. Es gibt ganz wenig Lebensmittel, die wirklich nur aus einem Nährstoff bestehen. Alles andere ist einfach eine Mischung aus verschiedensten Nährstoffen.
Genau, ja. Und von dem her ist ja Zucker als Kohlenhydrat ja nichts Schlechtes grundsätzlich. Also wenn der jetzt im Joghurt quasi natürlich drinnen steckt, hat man einfach Kohlenhydrate, die man ohnehin braucht. Ja. Aber ein interessanter Hinweis, also das ist natürlich wieder die andere Seite. Ja. Das kann sich genau, wie du sagst, ja, genauso ins Gegenteil umdrehen und dann ist man überall auf der Hut und sucht immer und traut sich schon nichts mehr essen, weil man immer glaubt, da ist der Zucker drinnen. Wie siehst du das, den ähnlichen Fall gibt es ja mit dem Obst. Wie siehst du das im Zusammenhang mit Obst? Also da kommen wir auch immer wieder das Thema, und eigentlich sollte man ja auch Obst nicht essen, weil das so viel Zucker enthält. Also.
Genau, also vor allem den Fruchtzucker, der hat auch schon mal einen besseren Ruf gehabt eigentlich. Der schlechte Ruf vom Fruchtzucker kommt eigentlich von dem, weil einfach jetzt so viel zugesetzt wird, auch in Fertigprodukte, einfach weil er von der Industrie her eine hohe Süßkraft hat, er ist praktisch zum Einsetzen. Und durch das hat es einfach viel Artikel gegeben, ja, viel Information, dass Fruchtzucker einfach schädlich ist oder schädlich sein kann. Also es ist ja nicht so, dass das immer so sein muss. Und deswegen hat auch das Obst einfach oft ein bisschen einen schlechten Ruf. Wobei einfach ja trotzdem auch viele Vitamine, Ballaststoffe drinnen sind. Also wirklich auch gute Ballaststoffe, zum Beispiel das Pektin in die Äpfel, die sind einfach wirklich förderliche Wirkung auch für unsere Gesundheit oder auch für die Verdauung zum Beispiel. Also Obst komplett zum Verteufeln ist nicht der richtige Weg. Und je natürlicher ein Produkt ist, umso günstiger ist es einfach auch. Also wenn ich jetzt das Obst als frisches verwende oder eben auch Tiefkühlprodukte, zum Beispiel die Beeren im Winter, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, dass man das verwendet. Schwierig ist nur dann, wenn man einfach recht viel Fruchtsäfte zum Beispiel trinken würde oder Smoothies, wo einfach so eine ganz große Menge an Fruchtzucker oder eben am Obst zusammenkommt. Wenn ich jetzt dann Orangensaft in der Früh auspresse und ich mache das jeden Tag, wo ich einfach wirklich 5 Orangen mindestens verwenden muss, dass ich da ein großes Glas habe und ich würde nie 5 Orangen auf einmal essen. Also das ist eher eigentlich selten. Und natürlich nehme ich dann mehr Fruchtzucker auf oder mehr Zucker, wie wenn ich jetzt einfach das Obst im Ganzen essen würde.
Genau. Das ist aber jetzt, wie du sagst, wenn das ab und an einmal gemacht wird, auch nicht das Thema. Das wäre dann
genau.
Aber wie du auch schon gesagt hast, also eigentlich das Problem mit dem Fruchtzucker entsteht eher über das, was wieder industriell zugesetzt wird, oder?
Genau. Ja, hauptsächlich. Oder eben, wenn man ja wirklich übermäßig viele Fruchtsäfte oder so Smoothies, wenn man das wirklich literweise, sage ich jetzt mal, trinken würde, kann es schon natürlich auch sein, dass einfach die Leber durch den Fruchtzuckerumbau überfordert ist und es muss nicht einmal eine Fettleber entstehen, aber es kann sich einfach bemerkbar machen bei der Leber zum Beispiel. Das ist das einfach beim Fruchtzucker. Dadurch, dass er über die Leber verstoffwechselt wird, kann einfach da beim wirklich übermäßigen Verzehr ein Problem auftreten. Ist aber sicher nicht bei jedem der Fall. Also wenn man das bewusst macht, in einem normalen Umgang, sage ich mal, mit normalen Mengen, die für einen gut passen, ist das überhaupt kein Problem. Eher wirklich die industriellen Produkte, wo einfach viel Fruchtzucker, Sirup dazu gesetzt wird, da kann man natürlich auf hohe Mengen kommen, die dann der Körper vielleicht nicht mehr so gut verarbeiten kann.
Na, sehr spannend, vielen Dank. Magst du uns vielleicht kurz erklären, weil du es jetzt gerade kurz angeschnitten hast, dass eben der Zucker über die Leber verstoffwechselt wird, vielleicht wie der Zucker überhaupt im Körper verarbeitet wird? Also ganz
einfach, ja.
Dass jetzt wirklich die Zuhörer den Unterschied kennen, wie eigentlich Zucker aufgenommen wird und was da jetzt der Unterschied ist zum Fruchtzucker.
Genau, also es gibt verschiedene Kohlenhydrate einfach im Körper, die im Prinzip alle zu Zucker umgebaut werden. Also unser Körper kann nur mit einfach Zucker wirklich was anfangen. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel Brot essen würde oder Nudeln, werden die einfach im Darm so abgebaut, dass wirklich im Endeffekt einfach Zucker entstehen. Hauptsächlich eben der Traubenzucker und der Fruchtzucker. Also das sind einfach die wichtigsten Einfachzucker für unseren Körper. Der Traubenzucker, für das braucht der Körper das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Also wenn das ins Blut kommt aus dem Darm, muss die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschütten, dass der Traubenzucker wirklich in alle Körperzellen gelangen kann. Das ist wie so ein Schlüssel, der praktisch die Körperzelle aufsperrt. Und in den Körperzellen kann dann der Traubenzucker einfach verarbeitet werden. Beim Fruchtzucker ist so, dass der zuerst in die Leber kommt. Der braucht das Insulin vorerst nicht. Und wird dort dann umgebaut, also im Endeffekt auch zu Traubenzucker, weil der Körper einfach wirklich den Traubenzucker verwerten muss. Wenn jetzt aber in der Leber Überschuss an Fruchtzucker da ist, dann kann es sein, dass er einfach die Leber Fettsäuren aufbaut. Und die werden dann eingelagert. Also so entsteht dann auch im Endeffekt eine Fettleber. Natürlich nicht innerhalb von einer Woche oder von zwei, sondern das dauert wirklich Jahre, bis da so viel Fett eingelagert ist in der Leber, dass man das sehen würde. Es ist alles sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ja, dass man sich ein bisschen einfach vorstellen kann, wie die verschiedenen Zucker im Körper einfach verstoffwechselt werden. Genau.
Super, vielen Dank. Sehr spannend. Und wenn wir jetzt schon bei so Auswirkungen sind, wie zum Beispiel der Fettleber, wo siehst denn du das größte Problem eigentlich am Zuckerkonsum? Siehst du überhaupt ein Problem? Und wenn ja, was ist das größte deiner Meinung nach?
Also schwierige Frage, das größte Problem am Zuckerkonsum ist einfach, ja, ich glaube, die Riesenmenge an Fertigprodukten, die einfach verwendet wird trotzdem, also es werden so viel, ja, das Angebot ist einfach so extrem riesig an Produkten, wo so viel Zucker zugesetzt ist, vor allem zum Beispiel bei so Joghurtdrinks, da ist einfach wirklich eine Riesenmenge Zucker meistens zugesetzt, Fruchtmolken und ja, das Angebot an Produkten, wo einfach extrem viel Zucker zugesetzt ist, ist viel größer als das Angebot an frischen Lebensmitteln oder ungefähr gleich groß. Und es ist einfach irgendwie ja ganz normal. Aber bei der Kasse zum Beispiel beim Supermarkt sind einfach hauptsächlich gesüßte Produkte, die werden viel mehr beworben wie irgendwie andere Produkte. Und für die meisten Menschen ist das irgendwie auch Belohnung, wenn sie was Süßes essen oder irgendwie verbindet man halt einfach auch was Positives damit. Und ich glaube einfach, das Bewusstsein ist da nicht wirklich da, dass eben so Sachen wie eher gesund wirken auch Zucker versteckt sein kann. Zum Beispiel verschiedene Müslis, so Knuspermüslis. Wenn ich jetzt sage, ich esse ein Müsli, habe ich eher das Gefühl, ich esse was Gesundes, kann aber eigentlich mehr Zucker enthalten, wie wahrscheinlich ja irgendeine Süßigkeit, wenn ich ein bekomme. Also wenn da wirklich viel Zucker enthalten ist, da ist einfach, wie du vorher gesagt hast, das Bewusstsein oft nicht da, wie viel Zucker wirklich versteckt ist in solche Produkte. Mhm. Und was auch, finde ich, ein Hauptproblem ist, ist einfach, wenn so viele Produkte, die für Kinder zugeschnitten sind, ist auch einfach oft wirklich eine Riesenmenge an versteckten Zucker enthalten. Und gerade einfach Kinder bevorzugen einfach den süßen Geschmack, das ist auch ganz normal. Ein Kind hat einfach auch noch nicht so die Möglichkeit, dass es jetzt vernünftig, sage ich mal, mitentscheidet, sondern natürlich entscheidet sich ein Kind immer für die Süßigkeit, weil es einfach ja ein positives Gefühl gibt, wenn man was Süßes isst.
Das stimmt, das beobachte ich auch immer wieder und das ist ja auch ein Grund, warum ich mache, was ich mache, weil mir das Futter von zwei kleinen Kindern natürlich auch wichtig ist, dass die gesund aufwachsen können, aber weil ich das natürlich auch immer wieder mal beobachte, ja, wenn man jetzt im Spielplatz, wenn man sie trifft, dass die Kinder wirklich teilweise sehr, sehr viel naschen. Und auf der anderen Seite kriegt man dann auch mit, weil Kinder natürlich, wie du sagst, lieber oder tendenziell gleich einmal zu dem Süßen greifen, dass sie dann auch ihren Hunger über das Süße stillen. Und das kriege ich dann, wenn das Angebot da ist. Ja, wenn ich finde, ich muss natürlich dieses Mutter etwas regulieren, weil ich kann natürlich nicht sagen, ja, bitte, hier ist die Naschlade, greift zu, wann und wie ihr wollt. Und die Hauptmahlzeiten könnt ihr auslassen. Das passiert aber oft, weil die Kinder einfach über den Tag verteilt sehr viel naschen. Und also das ist natürlich schon irgendwie, finde ich, ein Problem, weil man ja die Auswirkungen, auch wie du vorhin gesagt hast, mit der Leber, man sieht ja die nicht eins zu eins. Also es ist ja nicht, das Kind nascht und am nächsten Tag irgendwas, sondern das ist ja wirklich, das geht ja ganz, ganz lange und dann kommen vielleicht einmal so kleine Dinge, die man gar nicht assoziiert, wie Karies. Ja, genau. Und so geht es halt dann weiter, ja. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Thema, das Naschen so überhand nimmt. Also ich bin auch nicht dafür, dass die Kinder gar nichts naschen. Also ich finde, das ist einfach nicht realistisch umsetzbar. Und ich glaube, dass sie das auch, das sage ich auch immer wieder, ich glaube, dass sie das auch irgendwann bemerkbar machen würde, weil das überall, was du auch schon beschrieben hast, das ist ja da. Und wenn Kinder dann einmal selber das Taschengeld haben oder selber irgendwo sind, wo sie Zugang haben zu Süßigkeiten. Die haben das noch nie gelernt. Ist auch also darum ist natürlich schon gut, wenn die einen gewissen Umgang mit den Süßigkeiten lernen, aber die Auswirkungen sind trotzdem, also das Bewusstsein ist, glaube ich, oft nicht da, weil die Auswirkungen nicht sofort assoziierbar sind.
Ja. Ja, und auch schwierig bei Kindern ist zum Beispiel, dass oft die Süßigkeiten so als Belohnung für ein gutes Verhalten verwendet werden oder eben Süßigkeitsentzug für ein schlechtes Verhalten. Und es ist immer schlecht, wenn man dann Kinder einfach so die Erziehung mit was zum Essen assoziiert. Wenn man sieht dann schon im späteren Verlauf, dass einfach manche wirklich ein irrsinniges Problem damit haben. Später, wenn es dann für sich selbst verantwortlich sind, die Kinder das nicht mehr wirklich regulieren. Also das geht jetzt wahrscheinlich zu weit in die Psychologie, da kenne ich mich dann auch zu wenig aus. Aber manche haben dann einfach keinen gesunden Umgang mehr mit Süßigkeiten, weil die das immer nur als Belohnung gekriegt haben. Oder es ist in einem verweigert worden für schlechtes Verhalten und die haben dann keinen natürlichen Umgang mehr mit den Lebensmitteln. Das ist dann so schon eine psychische Komponente einfach mit dabei, wenn die solche Lebensmittel dann frei verfügbar haben. Also das habe ich auch schon öfter einfach beobachten können.
Ja, das ist total schwierig, weil hättest du da einen Tipp, wie man das vielleicht anders umsetzen kann, weil das passiert mir natürlich auch regelmäßig, muss ich ehrlich gestehen, dass ich den Kindern sage, ihr dürft dann naschen nach der Hauptmahlzeit, aber natürlich müsst ihr einen Teil der Hauptmahlzeit essen oder sie haben halt, gebe ihnen eh meistens irgendwas zur Auswahl, auch gerade, natürlich sind sie heikel beim Gemüse, obwohl ich die klein an immer jegliche Gemüse kriegen, aber das ist immer so phasenweise und müsst dann schon zumindest probieren oder das was Gewisses ist. Aber natürlich, ich ertappe mich da selber immer wieder, dass wir da wieder drinnen sind in dem, es ist in Wahrheit dann eine Belohnung für das Essen der Hauptmahlzeit.
Genau, aber trotzdem im Verband mit dem Essen gemeinsam, also da würde ich es jetzt gar nicht so problematisch sehen, dass man es da beim Essen verwendet, aber eher wirklich, wenn Kinder ja irgendwie Hausaufgaben gemacht haben oder irgendwie so, also halt, wenn man es wirklich persönlich dafür bestraft, wenn sie irgendwas anderes jetzt nicht in dem Zusammenhang gemacht haben. Beim Essen selbst würde es wahrscheinlich auch, glaube ich, trotzdem ähnlich machen, dass einfach alles probiert wird und dass trotzdem einfach was gibt, was ihnen auf jeden Fall schmeckt. Es muss ja nicht unbedingt was Süßes sein, das kann ja vielleicht irgendwie eine andere Mahlzeit sein, die es einfach gern mögen. Das muss jetzt nicht unbedingt was Süßes sein. Und ansonsten kann man auch sagen, naja, wenn es gern irgendwie jetzt im Winter Schlitten fahren gehen, dass man sagt, wenn man das jetzt probiert oder irgendwie, dann kann man sowas auch machen. Also irgendwie was anderes, was man gern macht oder ein Filmabend oder Lagerfeuer mit den Kindern, irgendwie sowas in die Richtung. Also dass nicht immer alles auf Essen bezogen ist.
Das ist eine gute Idee. Einfach da Abwechslung reinzubringen. Genau. Hilft wahrscheinlich wirklich, das was du gesagt hast, dass man nachher nicht diese Assoziation hat, immer wieder mit Essen und Süß oder Belohnung und Süß, sondern
genau.
Belohnung kann auch etwas anderes sein, ja.
Genau, dass man das einfach ein bisschen ausbringt. Also es ist natürlich nicht bei jedem, dass das später ein Problem macht, aber wenn es extrem betrieben worden ist in der Kindheit, glaube ich schon, dass das einfach schwierig ist dann.
Und ja, schwierig sein kann. Super, sehr, sehr tolle Tipps, die du für uns hast. Wir haben ja auch vorher über die Unsicherheit im Umgang mit Zucker gesprochen. Mittlerweile wirklich auch schon sehr, sehr viele Zuckerersatzprodukte. Also wir reden da von künstlichen Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen. Das ist natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema. Kannst du uns da vielleicht kurz einmal den Unterschied erklären zwischen, also was ist jetzt ein Süßstoff und was ist ein Austauschstoff? Und,
ja. Genau. Ja, also Süßstoff und Zuckeraustauschstoff ist eigentlich wirklich ein Riesenunterschied, einfach auch von der Funktion her, die haben. Süßstoffe gibt es, glaube ich, schon fast ein bisschen länger. Zuckeraustauschstoffe werden noch nicht so lange verwendet. Süßstoffe sind wirklich so die klassischen Aspartam, zum Beispiel Sucralose, die einfach wirklich in kleinsten Mengen so extrem süß schmecken, dass wirklich das Produkt nur einen Tropfen wahrscheinlich davor braucht und wirklich einfach der Süßgeschmack da ist. Die werden wirklich synthetisch, also rein chemisch hergestellt, die Süßstoffe, und haben jetzt nicht irgendwie eine chemische einheitliche Form, also das sind wirklich ganz verschiedene Stoffe, die zum Teil wirklich extrem süß schmecken in einer kleinen Menge, wodurch dann einfach auch keine Energie liefern. Also Süßstoffe haben praktisch keine Energie. Sie würden schon Energie liefern, wenn man es einfach in einer Menge benötigen würde. Die Größe ist es schon ein Mini-Tropfen, aber eben durch das, dass man so wenig braucht, liefern sie einfach keinerlei Energie. Werden eben, wie gesagt, chemisch hergestellt. Zuckeraustauschstoffe sind Zuckeralkohole meistens, also Kohlenhydrate, die einfach eine Alkoholgruppe drauf haben, chemisch gesehen, falls sich da wer auskennt. Und die werden meistens schon aus Pflanzen hergestellt. Also zum Beispiel das Xylit ist der Birkenzucker, das kennt man zum Beispiel ganz gut. Genau. Und haben eben die Funktion, dass sie eine ähnliche Form haben wie der Zucker. Man kann es auch ähnlich verwenden. Also zum Beispiel beim Kuchenbacken liefern die auch Volumen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Biskuitroulade backen will und ich mache das mit einem Süßstoff, dann fehlt mir eigentlich das ganze Volumen vom Zucker, wenn ich den ersetze durch einen Süßstoff. Und bei Zuckeraustauschstoffe, die im Austausch von Zucker verwenden kann, habe ich trotzdem die Eigenschaften auch, die der Zucker einfach mitbringt, dass ich eben das Volumen habe, dass ich es fast in der gleichen Menge verwenden kann. Ja, genau. Der Vorteil, der eben beworben wird von Zuckeraustauschstoffe, ist, dass sie nicht ganz so viel Energie liefern wie eben der Zucker. Also durchschnittlich, glaube ich, liefern es ungefähr die Hälfte von der Energie oder ein bisschen mehr sogar als die Hälfte von der Energie, weil einfach nur ein Teil über unseren Verdauungstrakt aufgenommen werden kann und nur was der Körper aufnehmen kann, wird auch in Energie umgewandelt. Und alles andere, was praktisch zurückbleibt, wird eben nicht aufgenommen vom Körper und durch das entsteht einfach auch die geringere Energiedichte von den Zuckeraustauschstoffen. Genau, das ist jetzt einmal so grob die Einteilung. Und es gibt, wie gesagt, viel verschiedene. Es kommt auch immer wieder was Neues auf den Markt. Ich glaube, es gibt 8 verschiedene Zuckeraustauschstoffe und 11 Süßstoffe, die momentan zugelassen sind. Und das ist wirklich Verschiedenstes.
Jetzt hast du eh schon zwei wesentliche Dinge angesprochen, nämlich, dass natürlich das eine, was man beachten muss, ist, wie wendet man es an beim Kochen bzw. Backen? Und das andere ist, welche Auswirkungen haben sie im Körper? Also jetzt sagen wir bei den Süßstoffen, ist einfach der Vorteil, der ja, glaube ich, einfach immer wieder gesehen wird, dass er keine Kalorien hat. Also es sind einfach keine Kalorien. Das heißt, das, was man eigentlich beim Zucker wieder hat, als was ein Problem sein kann, dass einfach zu ein hoher Zuckerkonsum irgendwann zu Übergewicht führt. Genau. Jetzt anzunehmen, wäre dann mit den Süßstoffen nicht, weil die einfach da keine Kalorien liefern. Die Zuckeraustauschstoffe, die sind eben auf natürlicherer Basis, weil sie eben aus Zucker, irgendeiner Zuckergruppe hergestellt werden oder aus irgendeiner Pflanze, haben auch weniger Kalorien. Also von dem her, das klingt ja schon mal gut. Teilweise sind es dann auch nicht karogen, also auch Kariesbildung hat. Vielleicht schauen wir uns einfach mal die beliebtesten Ersatzprodukte an. Also ich kriege einfach immer wieder mit, dass da, also Stevia aktuell sehr im Trend, also wo wir beim künstlichen Süßstoff sind. Dann eben, wenn du schon angesprochen hast, das Xylit, der Birkenzucker, was wieder eben ein Zuckeraustauschstoff ist, und auch Erythrit. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kriege einfach immer wieder mit, dass auch im Umfeld, wenn man dann irgendwo hinkommt, der Kuchen ist mit Erythrit gemacht. Und also wie siehst du das? Also wie schätzt du diese Ersatz?
Ja, also bei den Zuckeraustauschstoffen ist so, also gerade beim Xylit zum Beispiel, eben wie ich schon angesprochen habe, es wird nur ein Teil davon wirklich über den Darm aufgenommen. Der Rest bleibt im Darm zurück und wird dann von Bakterien abgebaut. Im Prinzip bei alles, was im Darm nicht verdaut wird. Und gerade wenn es eben so Zuckeralkohol ist, Bakterien können das sehr wohl verstoffwechseln. Und durch das kann es einfach beim übermäßigen Verzehr zu so osmotisch bedingten Durchfällen kommen. Also wenn ich es wirklich mengenmäßig extrem hoch verwende, ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich einfach Beschwerden habe wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall. Also das ist einfach durch das, dass ein Teil davon nicht verdaut werden kann. Beim Erythrit ist anders. Also das wird schon im Magen und im Dünndarm komplett absorbiert, aber über die Nieren verstoffwechselt, also über die Nieren ausgeschieden. Und durch das liefert Erythrit eigentlich auch fast null Kalorien. Wird eben dann über die Nieren vollständig ausgeschieden und nicht im Darm. Von dem her werden solche Beschwerden eigentlich von der Wissenschaft her ausgeschlossen. Der Hinweis kann bei übermäßigem Verzehr aufhören wirken, steht trotzdem auf der Verpackung. Also von dem her ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Bei Erythrit gibt es einfach auch noch nicht so extrem viele Studien dazu, wie es wirklich wirkt. Wenn übermäßige Mengen über die Nieren ausgeschieden werden, wisse ich nicht, ob ich da nicht selbst ein bisschen unsicher wäre. Momentan gibt es noch keine Hinweise, dass da irgendwie eine Schädigung auftreten könnte. Also es gibt noch keine Studien dazu. Beim Birkenzucker ist es eben schon so. Also beim Xylit, wenn ich mehr als 20 Gramm pro Tag isst, dass man einfach erwarten kann, dass da wirklich Beschwerden auftreten, wie so Bauchschmerzen, Durchfall. Und was auch wichtig ist, wenn man Haustiere daheim hat, also wirklich das Xylit ist für Hunde und für Katzen einfach tödlich. Das wissen auch einige trotzdem noch nicht, obwohl man schon öfter mal in der Zeitung gelesen hat. Die können das nämlich überhaupt nicht verstoffwechseln. Also die nehmen das auf und die Leber und die Nieren können das aber nicht ausscheiden und im Prinzip ist es wie Vergiftung dann eigentlich. Also wenn man Hunde hat und die erwischen irgendwie einen Kuchen, der mit Birkenzucker gemacht ist, kann es einfach wirklich tödliche Folgen haben. Von dem her muss man da einfach auch immer vorsichtig sein. Was auch noch dazu kommt, ist einfach, dass also der preisliche Unterschied, es kostet ein Kilogramm Birkenzucker oder Erythrit, glaube ich, das 17-fache vom normalen Zucker, also es kostet wirklich ein Kilo 12 Euro. Und ja, grundsätzlich, also rein von der Wissenschaft her hat es natürlich Vorteile, einfach durch das, dass es weniger Energie liefert. Was aber oft der Fall ist und wo es auch Studien dazu gibt, wann solche Ersatzprodukte verwendet werden, dass dann einfach häufiger was Süßes gegessen wird oder irgendwie, also es hat ja das Produkt, das ich mit dem mache, trotzdem Energie, die das liefert. Also wenn ich da jetzt einen Kuchen mache, ist da genauso Mehl drinnen, es ist ein Öl drinnen, es ist Fett drinnen. Es ist ja nicht so, dass der Kuchen wegen dem überhaupt keine Energie liefert. Und es gibt einfach dann öfter Süßigkeiten, weil man sich denkt, man braucht überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Und da ist einfach auch dann irgendwie so ein bisschen der natürliche Umgang geht da verloren, weil man einfach glaubt, das ist so ein Freibrief, wenn man so Zuckeraustauschstoffe verwendet.
Ja, das ist dann wie mit den Low-Fat-Produkten eigentlich. Da kann man das doch auch immer wieder beobachten, dass man sich dann denkt, hat jetzt weniger Fett, jetzt kann ich mehr davon essen. Ja. Und diese
genau.
Natürlich auch.
Bei so Leitprodukten ist es oft überhaupt nicht der Fall. Also es wird auch Nährstoff reduziert, dafür ist vom anderen dann mehr drinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Aber es hat ja mal so eine Aktion gegeben, verschiedene Puddings, wo einfach der Zuckergehalt reduziert worden ist und man hat das verkosten können. Und dann ist entschieden worden, welcher das in den Verkauf kommt. Und der mit, ich glaube, es war minus 10, minus 20, minus 25 und minus 30. Und es hat aber keinen kalorischen Unterschied gegeben. Also die Energie war bei jedem Pudding einfach gleich, weil je weniger Zucker drin war, umso mehr Fett war drinnen. Und am meisten reduzierten Pudding war einfach die Hauptzutat Schlagobers. Muss am Anfang nur Milch war, war es dann Schlagobers. Das heißt, von der Energie her ist eigentlich komplett irrelevant gewesen. Es ist einfach wirklich rein werbetechnisch der Zucker reduziert worden und so ist bei vielen Produkten. Also auch bei Fruchtjoghurt, wo es draufsteht, ist ein Fett reduziert, ist oft einfach dann mehr Zucker drinnen oder umgekehrt. Also es ist einfach, der Geschmack muss trotzdem passen bei den industriell hergerichteten Produkten.
Genau, und auch die Konsistenz. Also es geht ja dann auch darum, dass ein Pudding zum Beispiel gewisse festere Konsistenz hat. Ja. Und wenn natürlich
genau.
Das mit allen Inhaltsstoffen erreicht, die halt grundsätzlich reinkommen. Und wenn das eine reduziert wird, dann muss Geschmack und Konsistenz irgendwie angepasst werden. Also von dem her können wir eigentlich unseren Zuhörern immer nur empfehlen, man muss genau auf die Zutatenliste schauen. Also wirklich sie nicht da blenden lassen von irgendwelchen Werbeaufschriften, weniger
zu. Genau, gerade wenn es mal geht, dass ich weniger Energie aufnehme, dann muss ich auf jeden Fall auf die Zutatenlisten schauen, weil da wird es wirklich einfach, wenn es mir jetzt wirklich rein um den Zuckergehalt geht, dann ist es ja egal. Aber es ist einfach meistens dann trotzdem, dass die Leute gerne abnehmen möchten oder einfach besser schauen wollen. Und da ist einfach wirklich oft, ja, dass das schwierig ist.
Ja. Gibt es deiner Meinung nach irgendwo oder für jemanden oder für spezielle Gruppen irgendwie trotzdem einen Sinn, dass sie auf die, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du gesagt hast, bist du jetzt auch nicht der große Fan von den Ersatzprodukten, ja? Also du hast selber schon gesagt, sie sind zwar in der Wissenschaft, gibt es jetzt keine bedenklichen Auswirkungen, aber so richtig sicher kann man sich irgendwie auch nicht sein. Vielleicht, ich denke mir dann oft, sie sind halt alle auch noch zu jung, ja, dass man da sagen kann, wie wirkt sie das
ja.
Aber genau, also bei den irgendwann Sinn, wo man sagen kann, also da kann man das wirklich empfehlen, dass die umsteigen, die Gruppen oder eine Gruppe.
Ja, also Xylit hat zum Beispiel, finde ich, da einen Sinn, einfach bei so Produkten wie Zuckerl oder Kaugummi zum Beispiel, weil es einfach wirklich eher also eine zahnschützende Wirkung hat und nicht kariogen ist. Von dem her finde ich, bei solchen Produkten, da isst man nicht die Unmengen davon, dass solche Produkte durchaus eine Berechtigung hat, einfach wenn ich einen Zuckerl habe, wo reiner Zucker drin ist und ich umspüle meine Zähne damit, ist einfach von dem her nicht günstig. Bei den Süßstoffen ist so, wenn wir Diabetiker haben im Krankenhaus, die natürlich einfach schauen müssen, dass der Blutzucker nicht zu hoch ansteigt und sie aber absolut nicht irgendwie auf einen Zucker im Kaffee oder im Tee verzichten wollen, ist einfach in dem Ausmaß einfach oft günstiger, sie verwenden einen Süßstoff, der sich wirklich auf den Blutzucker gar nicht auswirkt, wie wenn sie ständig den ganzen Tag über wirklich Blutzuckerschwankungen haben und wirklich hohe Blutzuckerspitzen. Ja, gerade wenn ich einen Fruchtsaft trinke oder einen Fruchtsirup, habe ich einfach trotzdem eine Zuckermenge, die meinen Blutzucker stark erhöhen kann. Natürlich schauen wir schon immer, dass wir ihnen empfehlen, dass sie einfach auch von dem extrem süßen Geschmack ein bisschen wegkommen, dass man sich auch daran gewohnt, dass ein normales Wasser auch schmeckt, weil eigentlich war das schon erstrebenswert, dass man sowas auch gern trinkt, aber bei manchen ist es halt einfach wirklich schwierig und die sagen, die können den Kaffee nicht ungesüßt trinken und bevor sie jetzt wirklich täglich 3 Tassen Kaffee mit einem Esslöffel oder 2 Teelöffel Zucker drinnen trinken, ist da oft sinnvoller, sie verwenden einfach einen Süßstoff, dass man den ganzen Blutzuckerschwankungen einfach ein bisschen entgegenwirkt.
Also genau. Das heißt, für Diabetiker macht es wirklich Sinn, dass es auch solche Produkte gibt und ist das auch...
Genau, sicher nicht für jeden, weil gerade am Anfang vom Diabetes, wo man einfach auch noch schauen kann, dass man mit der Ernährung das gut hinbringt, ist auch wie für jeden gesunden, ausgewogene Ernährung eigentlich meistens ausreichend. Aber wenn ich halt wirklich viel Medikamente brauche und ich auf das absolut nicht verzichten kann, ist vom Blutzucker her, dass ich meine Gefäße nicht schädige, dass meine Nieren nicht kaputt werden, einfach trotzdem sinnvoll und man verwendet da dann einfach den Süßstoff wie den Zucker. Muss man sich natürlich einfach immer individuell anschauen, deswegen kommen wir ja zur Beratung, weil es nicht für jeden gleich ist. Also ganz verallgemeinern kann man es sicher nicht, aber es gibt da sicher Fälle, wo es einfach sinnvoll sein kann.
Ich denke auch, für, wenn man jetzt wirklich sagt, man ist stark übergewichtig und man möchte vielleicht trotzdem Gewicht reduzieren. Und was du auch schon angesprochen hast, natürlich der Süßgeschmack, der ist ja auch gewöhnungsbedingt. Also wenn man jetzt ein Leben lang schon drauf getrimmt ist, dass immer alles sehr, sehr süß schmeckt, ist natürlich schwierig, diesen Geschmack wieder zu reduzieren. Dass man sagt, man kommt jetzt weniger Zucker aus und das ist wirklich, glaube ich, auch ein längerer Prozess. Und in diesem Fall macht es vielleicht auch Sinn, dass man sagt, dass ich mich einmal umstellen kann auf weniger Zuckergehalt, kann man vielleicht mit diesen Produkten noch arbeiten. Ja. Aber ich würde jetzt auch sagen, so wie ich von dir raushöre, wenn man einen gesunden Umgang hat mit einem dem Zuckerkonsum, dann kann man einfach auch bei normalen Zuckervarianten bleiben.
Genau, na, auf jeden Fall. Und gerade einfach, ich habe auch immer wieder Patienten oder halt einfach ja, im Gespräch ja immer wieder, dass manche Leute wirklich den Kaffee immer mit Zucker getrunken haben und sie haben sie langsam umgestellt und jetzt dann zum Beispiel könnten sie sich gar nicht vorstellen, dass der gesüßt ist. Also es ist wirklich so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch die Geschmacksknospen. Also es ist wirklich so. Auch beim Salz am Anfang, dass man zum Beispiel weniger Salz verwendet, am Anfang denken sie, es schmeckt noch gar nichts mehr. Aber mit der Zeit einfach, ja, ist dann wieder anders und dann eher versalzen wirkt, wenn man wieder mehr salzt. Also es ist wirklich einfach, es dauert circa 3 Wochen, bis sie die Geschmacksknospen wirklich umgestellt haben auf den neuen Geschmack, sage ich jetzt einmal. Also und dann schmeckt es auch wieder gut. Genau, also es ist wirklich so.
Das stimmt, also das kann ich auch bestätigen. Gerade was Salzen anbelangt, wenn man wirklich viel mit Kräutern arbeitet, dann ist es am Anfang zwar trotzdem nur so, dass man irgendwie so schmeckt jetzt nicht so wie vorher, aber man gewöhnt sich dran. Da tue mir ich immer total schwer mit meinen Rezepten, weil ich mache dann auch öfter einfach Suppenrezepte, wo ich gebe dann an eine Prise Salz zum Beispiel, weil ich ganz wenig Salz nehme und halt sehr viel mit Kräutern mache oder auch eine Suppe mit Wasser zubereite und jetzt nicht mit Gemüsebrühe zum Beispiel.
Ja.
Außer mache ich habe jetzt natürlich eine natürliche Gemüsebrühe, aber das ist ja auch wieder eher aufwendig, das mache ich jetzt auch nicht immer. Und das ist immer dann schwierig in den Rezepten, weil das kommt natürlich schon vor, dass das dann wer nachkocht, der einen anderen Salzgeschmack hat. Und dann sagt man, noch nicht so viel. Aber ich bewirb das schon immer wieder und plädiere dafür, dass man wirklich das ausprobiert. Weil ich finde, eine Karotte an sich schmeckt ja schon so gut. Also die ist ja eh schon so gut. Wenn man das wieder mal gewöhnt ist, wie so eine Karotte natürlich schmeckt, ohne mit einer Riesenladung Salz oder Gemüsebrühepulver oder was auch immer, ja, ist total wertvoll, wenn man einfach solche natürlichen Geschmäcke wieder wahrnehmen kann. Und dass du jetzt sagst, 3 Wochen, das ist ja, glaube ich, eine gute Zeit. Also ich glaube, das ist auch für alle Zuhörerinnen motivierend, kann man schon.
Genau, dass man nicht gleich aufgibt. Und es wäre immer sinnvoll, wenn ich es einfach schrittweise reduziere. Also wenn ich jetzt nicht von 100% auf 0 gehe, sondern vielleicht einfach mal die Hälfte nehme und dann nach der Zeit einfach wieder ein bisschen reduziere. Dass man sich nicht alles auf einmal vornimmt. Weil wenn einem natürlich dann der Lieblingskaffee in der Früh gar nicht mehr schmeckt, ist einfach auch schade, weil ja Essen auch Lebensqualität mit sich bringt und es ist einfach auch ein Ritual und wenn einfach dann in der Früh das wegfällt, dann kann es einfach für die Lebensqualität recht eine Einschränkung sein und das ist auch einfach überhaupt nie sein. Wenn ich eine Ernährungsumstellung habe, dass ich mich damit gar nicht wohlfühle. Also das ist einfach nicht der Sinn dahinter.
Genau, weil der Verzicht dann im Endeffekt ja auch wieder dazu führt, dass man es vielleicht wieder aufgibt, wenn man sagt, nein,
zurück. Das ist einfach wirklich, es soll wirklich was sein, was man einfach dauerhaft umsetzen kann, nur das sind einfach sinnvolle Sachen. Alles andere ist schwierig, eben wie du sagst, man gibt es dann wieder auf, wenn man sich denkt, nein, vorher war es einfach besser.
Genau. Christina, jetzt haben wir viel über die ganzen, oder nicht über die ganze, aber über einen Teil der Zuckeralternativen gesprochen. Was nimmst denn du am liebsten beim Backen oder generell im Frühstück, wie auch immer, bei deinen Rezepten?
Ja.
Welche
wie gesagt, ich bin jetzt nicht für irgendwelche Für- oder Gegenersatzprodukte, aber ich bin auch einfach am liebsten, verwende die ganz normalen Produkte. Also ich habe genauso einen normalen weißen Kristallzucker daheim, den ich verwende, wobei ich sagen muss, bei mir hält das Wackel immer ewig lang, bis dann die Weihnachtszeit kommt, da brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Oder wenn ich mal einen Kuchen mache, also ich verwende wirklich eigentlich den ganz normalen weißen Zucker, wobei bei den meisten Rezepten einfach wirklich weniger Zucker verwende, wie angegeben ist. Also gerade ein Drittel kann man meistens leicht weglassen, ohne dass das jetzt irgendwie anders schmeckt. Also mir ist das meistens zu süß, wenn ich wirklich die ganze Menge nehmen würde. Ich habe aber zum Beispiel einen Rohrzucker daheim, also einen braunen Zucker, weil ich einfach finde, dass der ein bisschen einen anderen Geschmack hat. Ich mag den zum Beispiel gern beim Skifahren oder wenn man irgendwo im Schnee ist, in einem schwarzen Tee mit Orangen. Das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung. Also er hat einfach ein bisschen einen karamelligeren Geschmack. Und ich habe auch Honig daheim, den ich einfach gern verwende für gewisse Sachen, weil ich einfach den Geschmack gern mag. Bei Porridge zum Beispiel verwende ich meistens einfach Honig. Genau. Aber da richte ich mich eher nach dem Geschmack und jetzt nicht, ja, weil der Zucker weiß ist oder braun ist oder irgendwie. Das ist wirklich einfach, ja. Im Endeffekt ist trotzdem alles Zucker.
Genau. Was hältst du von Ahornsirup? Weil wir vorher eben von Fruchtzucker gesprochen haben, ja, Ahornsirup eigentlich auch einen hohen Fruchtzuckeranteil hat.
Genau, also durch das Ahornsirup einfach auch einen hohen Fruchtzuckeranteil hat. Natürlich, wenn ich das übermäßig viel verwende und so wie es manchmal in so amerikanischen Filmen wirkt, wirklich alles übergossen wird mit Ahornsirup. Aber es war nicht günstig, wenn man alles mit so viel weißem Zucker übergießt oder überstreut oder keine Ahnung. Also da macht es einfach auch wieder die Menge aus. Und wenn man den Geschmack einfach gern mag, weil gerade das Karamellige vom Ahornsirup kann einfach auch ausmachen, dass ich durch das weniger brauche, weil es einfach sehr intensiv schmeckt, finde ich. Und wenn man den Geschmack gern mag, und es ist trotzdem ein Naturprodukt, genauso wie Honig zum Beispiel. Wobei der Waldhonig zum Beispiel, der dunkle, flüssige Honig, auch recht einen hohen Fruchtzuckeranteil zum Beispiel hat. Also der wird da wahrscheinlich auch eher in die Richtung vom Ahornsirup von der Zusammensetzung her jetzt kommen. Genau, aber einfach gering dosiert oder einfach in Maßen spricht da auch nichts dagegen. Also ich hätte noch nie irgendwie ein Problem gehabt und ich verwende wirklich ganz normal Zucker.
Das ist eh, die Dosis macht das Gift sozusagen. Gell?
Genau.
Wenn man Maßen einsetzt, ist dann auch jetzt nicht das, wo man sagen muss, das wird jetzt bedenklich. Genau. Was ist denn deine liebste Süßspeise grundsätzlich? Bist du uns zu verraten?
Boah, ich mag alles für gern was aus Ovomaltine, der ganzen Ovomaltine-Produkte mag ich richtig gern. Ich mag auch ab und zu für gern, weiß nicht, so Kinderpinguin, solche Sachen. Und ja, Kaiserschmarrn zum Beispiel, wenn ich mir selbst was Süßes mache, mag ich auch richtig gerne. Oder an Mama Gugelhupf zum Beispiel. Ja. Also es gibt schon einige süße Sachen, die ich sehr gern mag.
Frühstückst, wenn du vorher Porridge angesprochen hast, frühstückst du lieber süß oder lieber sauer?
War eigentlich lieber sauer, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mag so klassische Frühstücksspeisen eigentlich überhaupt nicht. Also mit so einem Marmeladbrot kann ich nicht wirklich was anfangen. Es ist wirklich so, dass ich teilweise in der Früh, gerade im Sommer, schon so einen Couscous-Salat oder sowas ist, weil ich einfach wirklich eher gern pikant ist, generell. Ja. Genau. Obwohl so deftige Frühstücksspeisen wie Rührei oder Spiegelei mit Speck zum Beispiel würde ich auch nicht essen wollen, aber irgendwas Frisches mit viel Gemüse kann ich eigentlich in der Früh auch schon ganz gut essen.
Ja. Du hast ja jetzt oft schon so einen Yoga-Brunch quasi organisiert. Mhm. Na gerade damit. Findet das aktuell statt? Also aktuell wahrscheinlich jetzt nicht, aber hast du heute geplant?
Weil das ja, ich hätte eigentlich heuer schon, also wenn die Maßnahmen das wieder erlauben, voll gern wieder so einen Yoga-Brunch gemacht, weil das einfach auch, ja, das sind immer so lustige Vormittage oder im letzten Sommer haben wir ein ganzes Wochenende eigentlich gemacht auf so einer Almhütte. Und es ist einfach wirklich immer voll lustig und ich freue mich immer, wenn ich einfach das, was ich gern koche, mit den Leuten teilen kann und wenn es mit viel Gemüse ist und wenn es dann alles schmeckt, also das freut mich immer wahnsinnig und möchte eigentlich unbedingt wieder machen.
Echt eine total schöne Idee. Und wie viele Personen versorgst du da dann beim Brunch?
Boah, das meiste, was wir waren 25, also das war wirklich einfach viel los und ansonsten sind es meistens so, ja, 10 bis 12 ungefähr. Genau.
Ja, ich verlinke dann eh in den Shownotes deinen Blog, deine Website. Können auch alle, die interessiert sind, auch in so einem Yoga-Brunch vielleicht sich das anschauen. Nimm an, du hast rechtzeitig irgendwo auch wahrscheinlich.
Genau, sobald wieder was geplant ist, gebe ich einfach bei den Terminen bekannt. Genau, und auch auf Instagram zum Beispiel. Schauen wir einmal, dass wir das gut bewerben. Momentan ist einfach nur so ein bisschen unsicher, was man machen darf. Wobei ja die Hoffnung jetzt schon da ist, dass es bald besser wird.
Ja,
das hoffentlich.
Stimmt. Das alle. Auf jeden Fall ist auch dein Instagram-Account sehr zu empfehlen. Also auch hier findet man ganz viele kulinarische, gesunde Inspirationen. Du legst ja auch wirklich immer sehr, sehr viel Wert darauf, dass einfach viel Obst, Gemüse, glaube ich, vorkommt.
Das genau.
Ist auch ganz, ganz.
Da gibt mir meine Lieblingszutat ist Gemüse. Also wirklich alles. Ich verstehe mir nicht, wie Leute einfach nur Fleisch und in der Beilage essen können, weil einfach ich finde das Gemüse, gerade das Bunte, das bringt so viel verschiedenen Geschmack und bei Fleisch, Fisch schmeckt der alles einfach ähnlich. Also wenn ich da nichts dazu gebe, was irgendwie Abwechslung bringt, finde ich es einfach nicht so gut.
Genau.
Deswegen koche ich mit ganz viel Gemüse.
Du, so ein schöner bunter Teller, also da geht nichts drüber, ja, wenn da einfach so Farben bracht.
Genau.
Ja, optischer, nicht nur geschmacklich, es ist ja auch optisch ein Highlight, muss man
genau
sagen.
Genau. Auf jeden Fall, das Auge isst ja mit, also das ist ja nicht nur so dahergesagt, das stimmt einfach wirklich.
Und auch da, auch im Obst und im Gemüse ist ja, wie wir auch zuerst besprochen haben, hier Zucker enthalten. Also ich denke auch, wenn man wirklich, also mir fällt das bei mir auch, wenn ich wirklich ausgewogen ist bei den Hauptmahlzeiten, dann ist auch die Lust auf irgendwie Süßspeisen gar nicht so vorhanden. Also da fühlt man sich gleich irgendwie so
zufriedengestellt. Genau. Ja. So Heißhunger ist ja trotzdem auch die Reaktion einfach vom Körper auf eine unzureichende Zufuhr, also dass man zu wenig gegessen hat vielleicht den ganzen Tag über und da braucht der Körper einfach dann oft was Süßes oder generell einfach schnelle Energie und von dem her kommt einfach auch der Heißhunger. Wenn der Blutzucker absinkt, habe ich einfach, ja, dann verlangt der Körper noch was, was einem am schnellsten Energie liefert und das ist einfach Zucker.
Genau.
Genau.
Ja, Christina, wir haben jetzt schon ein sehr langes Gespräch geführt. Es ist natürlich ja, also ja, wir könnten jetzt glaube ich nur eine Stunde weitersprechen oder länger, weil es ist einfach.
Genau, ja, Zucker ist sehr, sehr umfangreich.
Es hat mich total gefreut, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gern.
Danke für diese tollen Informationen, die wieder sehr, sehr wertvoll sind, auch für die Zuhörer. Nicht, natürlich auch für mich, aber auch für die Zuhörer. Da kann sich jeder da auch wieder was rausziehen und ist motiviert und inspiriert, vielleicht auch wieder einfach da auch wirklich drauf zu achten, was man jetzt dem Körper zuführt.
Genau. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Bin schon ganz gespannt, wann ich mal die Folge dann auch machen kann.
Super. Herzlichen Dank. Alles Liebe.
Sehr, sehr gerne.
Wie du siehst, ist das Thema erstmal ein kleiner Teil des großen Ganzen. Wenn du noch mehr Infos dazu möchtest, findest du auf meinem Instagram-Account VeraHood unter den IGTVs die Aufzeichnung eines Ernährungsvortrags aus dem, das müsste Dezember gewesen sein, mit dem Thema Sugar Facts. Außerdem gibt's seit Montag auch in meinem Newsletter das neue kostenlose E-Book Lustvoll genießen, naschen ohne Industriezucker zum Download. Darin findest du neben wertvollen Informationen zum Thema Zucker auch ein paar köstlich einfache Naschereien, die mit natürlicher Süße auskommen und trotzdem oder ich würde sagen gerade deshalb ein vollkommenes Genusserlebnis bieten. Dazu gibt es am Dienstag, den 27.04. auch einen Wildblüten-Deep Talk mit mir. Du kannst dich auf der Seite von der lieben Karin @jubeltage.at dafür anmelden. Du kannst dann zu diesem Talk es ist ein Zoom-Talk, mit Video beitreten oder wenn du nicht magst, kannst du das Video auch ausschalten und einfach nur zuhören. Wir können uns auf jeden Fall in diesem gemütlichen Rahmen noch austauschen. Darauf freue ich mich sehr. Und eins ist auch fix, das Interview mit der Christina war jetzt bestimmt nicht das letzte zum Thema Zucker. Da wird es noch viel zu sagen geben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, eine schöne Woche und weil Gesundheit wertvoll ist, deine Vera. Baba.